Liebes Publikum, herzlich willkommen hier in der Schirnkunsthalle im Rahmen unserer Ausstellung Carol Rahmer, die Rebellen der Moderne. Eine Ausstellung, die eine Künstlerin highlightet, deren Werk 70 Jahre lang in Turin stattfand, in ihrer Dachgeschosswohnung, wo sie sehr viel gearbeitet hat. Das ermöglicht uns, eine wunderbare Retrospektive zu zeigen, vor dem Hintergrund, dass wieder einmal die Schirnkunsthalle eine Künstlerin aus der Moderne hier in Frankfurt zeigt, die über viele Jahre nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie verdient hätte, sondern erst im Alter von 83 Jahren den Goldenen Löwen der Biennale von Venedig. Und wir zitieren immer gern die Künstlerin mit den Worten, dass sie gesagt hat, warum soll ich denn jetzt für mein Lebenswerk gelobt werden? Warum habt ihr euch nicht früher für mich interessiert? Und das zeigt uns, wie wichtig das ist, als Kunstinstitution eine solche Verantwortung auch für die Künstlerinnen der Kunstgeschichte zu übernehmen, ihr Werk zu zeigen und in spannende diskursive Kontexte zu stellen. Deshalb bin ich sehr froh, heute Abend hier drei wichtige Autorinnen unserer Gegenwart willkommen zu heißen, die uns unter dem Titel Body Reclaimed eine Diskussion hier bieten werden, die in den Kontext unserer Ausstellung reicht, nämlich die Frage, was ist der Blick auf den Körper, auf den weiblichen Körper als eine anthropologische, kulturhistorische Konstante, wie wird die gerahmt, welche Machtansprüche gehen daher, wie kann man diesen Blick beantworten, wie kann man ihn verändern und was ist Schönheit, wie wird so ein Begriff definiert und welche Rolle spielen wir alle in diesem Diskurs oder wenn man so will, Schönheitszirkus. Das ist faszinierend, das ist eine wichtige zeitgenössische Diskussion und darum bin ich sehr froh, dass Samira El-Wazil als Moderatorin und begleitende Moderatorin die ganze Reihe hier im Haus umsetzt, zusammen mit ihren Gästen oder Gästinnen heute Abend, Sibel Schick und Franziska Setare Coestani, die hier mit sich und uns diskutieren werden. Vielen Dank fürs Kommen, fürs Dabeisein und ich gebe jetzt das Mikrofon weiter. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön für diese wunderschöne Einführung und danke, dass wir jetzt dadurch in die Themen und Lebenswelt von dem Schaffen von der italienischen Künstlerin Carol Rahmer hineinversetzt worden sind, die unser Ausgangspunkt sein soll für die Verhandlung und die Besprechung erstens der diskursiven Auseinandersetzung mit Feminismus und heute insbesondere mit dem Schwerpunkt der Verhandlung des weiblichen Körpers in unseren politischen Gesprächen, in der Ökonomie und natürlich in der Kunst. Und ihr beide habt ganz hervorragende Bücher zu eben auch genau diesen Verhandlungen geschrieben. Du, Sibel, hast Weißen Feminismus canceln geschrieben, warum unser Feminismus feministischer werden muss, wo die Emanzipation des Körpers und die Selbstermächtigung des Körpers natürlich ein Teil spielt, aber vor allem quasi im Kontext einer kapitalistischen Ausbeutungslogik, auf die wir später auf jeden Fall eingehen werden müssen, weil das natürlich eng verzahnt ist, also Arbeit, Körper und Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse. Und du, Franziska, hast ein unfassbar lustiges und sehr reiches Buch, eine Kulturgeschichte des Haares geschrieben, Harry Queen, warum Körperbehaarung politisch ist, wo du dich damit auseinandersetzt, warum es eben das Stigma der Haare, der natürlichen Haare, insbesondere am weiblichen Körper gibt, was auch das für eine Form von Herrschaftsinstrument darstellt, inwiefern Beschämung hier reinwirkt und wie sozusagen ein moderner Feminismus eben auf die natürliche Körperbehaarung, aber insgesamt auf die natürliche Existenz einer Frau blickt. Und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt zu dritt alles diskutieren und besprechen können und ein bisschen vielleicht mit Carol Rahmers Oeuvre und Schaffen in einen Kontext setzen können. Wir waren gerade vorhin in der Ausstellung, in der sehr sehenswerten, sehr schönen Ausstellung und haben uns die absolut heterogenen Werke angeschaut. Carol Rahmer hat ganz verschiedene Werkphasen, die sich wirklich auf eine Art unterscheiden, dass wir durchgelaufen sind und gar nicht glauben konnten, dass dieselbe Person, dieselbe Frau in Turin diese ganzen Werke erschaffen hat. Also von der Bricolage zu sehr physischer Kunst hin zu Erotika in Form von Aquarellen, sehr viel mit Öl natürlich auch gearbeitet. Und besonders bemerkenswert vielleicht oder am meisten skandalbehaftet war auf jeden Fall ihre Werkphase in den 40ern, wo sie vor allem Erotika in Form von Aquarellen gezeichnet, gemalt hat, die den weiblichen Schoß sehr in den Mittelpunkt setzen, die den weiblichen Körper sehr präsent und sichtbar machen, die sehr viele Penisse enthalten an interessantesten Stellen des Bildes, mit denen man zum Teil nicht gerechnet hätte. Und das galt damals als Skandal. Ich wollte euch fragen, was glaubt ihr, ist heute noch ein Tabubruch in Bezug auf den Frauenkörper?
Also, ich glaube, also die Haare sind schon noch, glaube ich, irgendwie tabuisiert. Mhm. Aber gleichzeitig würden mir doch jetzt auch viele Künstlerinnen einfallen oder ich habe das Gefühl, die künstlerische Auseinandersetzung mit weiblicher Körperbehaarung ist gleichzeitig auch präsenter geworden. Also es ist so sehr polarisiert, bildet ja auch so ein bisschen die gesellschaftliche Stimmung ab, dass es einerseits viel mehr Problematisierung von dieser Tabuisierung gibt, aber die Tabuisierung trotzdem noch da ist irgendwie. Also es gibt so einen Widerstreit und der ist, glaube ich, sichtbarer insgesamt. Also ich glaube, die Haare sind schon noch mehr tabuisiert. Allerdings, ich glaube, auch irgendwie exzessivere Behaarung, vielleicht auch die Achselhaare vielleicht nicht mehr so sehr wie andere, vielleicht zum Beispiel der Bart oder sowas. Also genau. Und ich glaube, ja, oder alles, was man mit Ekel assoziiert. Also wird ja auch viel verhandelt in den Bildern. Genau, also irgendwie Körperflüssigkeiten oder so oder ja.
Ja, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Vor allem muss ich jetzt dran denken, wie Menschen auf Social Media auf Alok Menon reagieren, zum Beispiel auf seine Fotos und wie er sich auch damit auseinandersetzt und wie er darauf reagiert, finde ich immer wieder total erstaunlich. Ist ein US-amerikanischer Künstler, der ganz viel Freude, Lebensfreude ausstrahlt und offensichtlich auch das ist ein Tabu, dass Menschen sich halt nicht, mehrfach marginalisierte Menschen sich nicht schämen und verstecken, sondern halt eben in der Öffentlichkeit bunt und lebendig zeigen und eine Freude und Lebenslust ausstrahlen können. So dass man halt mit Verachtung und Gewalt drauf reagieren muss. Aber ich würde eigentlich sagen, dass so gut wie alles eigentlich immer noch tabu ist, was überhaupt damit zu tun hat, was mit Machtstrukturen, Machtverhältnissen zu tun hat, mit Körper, die irgendwie über diese Norm ausgeht, worunter wir irgendwie Schönheit verstehen, so, wenn du nicht aussiehst wie zum Beispiel, also auf einer Skala von X bis Barbie.
1 bis Ken.
Genau. Also das und ich beobachte auch immer wieder, dass beispielsweise ganz viele Bestrebungen gibt, mehr über Sexualität zu sprechen und irgendwie dieses Tabu irgendwie zu brechen. Und aber immer wieder bleibt das ja auch auf dieser sehr heterosexuellen, also cisgeschlechtlichen und heterosexuellen Ebene. Und alles, was darüber hinausgeht, löst Abwehrreaktionen aus. Du merkst, dass es eben bis zu einem gewissen Punkt erlaubt wird und dann immer wieder kommst du halt an die Grenzen dessen, was akzeptiert ist. Irgendwie, was nicht mit Traditionen irgendwie oder Wertvorstellungen übereinstimmen soll.
Mhm. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Das Hervorrufen oder das Abrufen von Ekel, also die Art, wie auf Dinge geblickt wird, hat eine Wertung und die Wertung soll uns schon vermitteln, dass das nicht in Ordnung ist, was wir sehen. Und damit verbunden das Nutzen der Scham als Unterdrückungsmittel. Du hattest in einem Buch von Michel Foucault das Panoptikum, also die innere Kontrolle thematisiert, die in uns internalisiert, qua Sozialisierung, qua vielleicht auch patriarchaler Programmierung wirkt und die uns in Frage stellen lässt, ob wir so, also Frauen so sein dürfen, wie sie sind, ob das in Ordnung ist, wenn wir außerhalb einer Norm, einer eurozentrischen Norm beispielsweise oder einer ideal schönen, idealtypischen, festgelegten Norm existieren. Könntest du die Dynamik der Scham einmal nachzeichnen, also wie diese Scham funktioniert und bedingt, dass wir uns eigentlich von uns selbst kontrollieren lassen und es dabei nicht einmal merken?
Also in dem Kontext ist es ja so, also es gibt ja so ganz basic quasi überhaupt keine Gesetzmäßigkeiten, die uns vorschreiben, wie wir uns unsere Körper gestalten oder so, also in jedweder Hinsicht. Und trotzdem gibt es Normen, also und es gibt auch so eine Form von Belohnung und Bestrafung zwischenmenschlich. Und das passiert ganz stark irgendwie verinnerlicht. Also und durch die Bestrafung lernt man, dass etwas, zum Beispiel die Behaarung, etwas ist, wofür man sich eher schämen sollte oder was man eher verstecken sollte, und etwas anderes, vielleicht zum Beispiel die glatte, enthaarte Haut, etwas ist, was man zeigen darf und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr, das funktioniert sehr, sehr unbewusst. Also man behauptet ja auch immer so, ich mache das nur für mich selbst, weil ich das schöner finde und so weiter. Und das, natürlich entscheidet man das auch selbst, und es gibt immer einen bestimmten Handlungsspielraum und irgendwie ein vielleicht selbstermächtigendes Moment in der Rasur oder so, wenn man so möchte. Aber dennoch ist es, hat es sehr stark etwas mit Machtverhältnissen zu tun, mit verinnerlichter, ja auch Gewalt vielleicht. Also es gibt eben Frauen, die zum Beispiel, die ich auch als Beispiele nenne, die öffentlich einen kleinen Teil ihrer Behaarung gezeigt haben und dafür Morddrohungen und Vergewaltigungsdrohungen erhalten haben. Und das ist gerade im öffentlichen Raum, passiert das immer noch sehr oft. Also jetzt mittlerweile viel mit TikTokerinnen oder so, die denen sehr Ähnliches passiert. Und das ist eine Art und Weise, also gerade im öffentlichen Raum, wie dann auch Scham irgendwie implementiert wird. Also man bekommt es irgendwie mit, dass diese Form der Reaktion stattfindet, und kriegt sie vielleicht im Kleinen auch persönlich mit und lernt dadurch sozusagen, das ist etwas, wofür ich mich schämen sollte, ohne zu hinterfragen, warum eigentlich, weil, also das tut ja keinem weh, oder warum ist das jetzt am männlichen Körper okay, wenn an den Beinen Haare sind und irgendwie nicht eklig, und am weiblichen Körper, also ich weiß nicht, also das ist halt total absurd, wenn man darüber nachdenken würde, aber es ist so selbstverständlich.
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Also die Scham benutzt man eben, um eine schlechte Behandlung einer Gruppe von Menschen zu legitimieren, indem man ihnen selbst das Gefühl gibt, dass sie in der Art, wie sie sind, falsch sind. Und wir machen das manifest in der Gesellschaft, indem wir sozial sanktionieren und sagen, entweder wir bewerten das oder wir kommentieren das oder wir rümpfen die Nase oder wir sagen, wir lassen online beispielsweise einen Kommentar. Das hat ja eine Intention, beziehungsweise das hat eine auch ökonomische Logik zur Strukturierung einer Gesellschaft. Sibel, magst du vielleicht erklären, inwiefern speziell auch im intersektionalen Diskurs ist eine spezifische Nutzung der Beschämung für eine bestimmte Gruppe von Menschen insgesamt gibt und dass dann bei Frauen nochmal der Unterschied gemacht wird. Also respektive privilegierte Frauen haben vielleicht mehr Rechte, etwas zu machen, was dann als Kunst oder empowernd oder emanzipiert wahrgenommen wird. Aber wenn nicht privilegierte Frauen genau dasselbe machen würden, würde das einfach nur als eklig desavouiert oder als schlecht stigmatisiert, um quasi weiterhin Kontrolle über einen bestimmten Teil von Menschen ausüben zu können. Mhm. Könntest du nachzeichnen, wie speziell die Scham und auch die Unterdrückung anhand von Schönheitsidealen in der Gruppe der Frauen nochmal Unterschiede macht, um zwischen den Frauen verschiedene Konkurrenzverhältnisse herzustellen. Genau.
Also Scham wird ja auch ganz oft als Erziehungsmaßnahme eingesetzt. Selbst mit Kindern kann man halt unter Umständen so umgehen, dass man sie beschämt, um bestimmte Verhaltensweisen nicht zu zeigen und sie dann halt irgendwie zurechtzurücken. Und natürlich spielt das auch in der Marginalisierung und der Diskriminierung eine sehr wichtige Rolle, weil die Diskriminierung ja auch vor allem dazu führen soll, dass du deine Wertlosigkeit selbst verinnerlichst und selbst dran glaubst. Und damit macht sich das System auch ein bisschen leichter, so dass die marginalisierten Gruppen oder Personen sich auch gegenseitig policen können, sozusagen, sich auch gegenseitig beschämen und unterdrücken und das dann auch reproduzieren können, zum Beispiel eben die Sittenpolizei im Iran, darunter gibt es ja auch viele Frauen, oder im Netz, hier in Deutschland beispielsweise, gibt es auch genug misogyne Frauen, die im Netz unterwegs sind und anderen vorwerfen, eklig zu sein beispielsweise. Kommt immer wieder vor, und eben daraus stammt das. Fand das auch mit der Frage davor beispielsweise, was mit Tabus war. Da sehen wir beispielsweise, ich hatte ja das Beispiel genannt, Sexualität. Und es gibt ja, also wenn wir das an einem Beispiel festmachen wollen, gibt es ja beispielsweise ganz oft Dating-Kolumnen oder Sex-Kolumnen in den Medien. Und wir sehen, dass es oft junge weiße Frauen sind, die diese Kolumnen schreiben, die in Großstädten wohnen. Mhm. Und die sind halt hetero. So. Und dann stellen wir uns vor, beispielsweise eine 55-jährige Frau aus dem Ländchenkreis, wenn sie so eine Kolumne schreiben würde, wie man halt darauf reagieren würde. Oder wenn eine schwarze, lesbische Frau eine Sexkolumne bei einem auflagenstarken Medium veröffentlichen würde. Das würde ja unsere Vorstellungskraft komplett überfordern, glaube ich. Und ich will mir auch gar nicht vorstellen, mit was für einer Verachtung ihr begegnet werden würde. Ich glaube, das bleibt ja auch nicht nur beim Thema Körper und Sexualität, sondern in allen Lebensbereichen. Wir gehen ja auch mit armen Menschen so um, dass wir sie beschämen mit dämonisierenden oder stigmatisierenden Vokabular wie faul oder was weiß ich sonst noch was. Und das spielt eben auf verschiedenen Ebenen eine sehr prägende Rolle. Und leider ist es auch überhaupt nicht einfach, auch selbst aus sich selbst, also davor zu schützen und irgendwie sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass da eben um diese Machtverhältnisse und eigentlich um Ressourcenkämpfe geht.
Der ökonomische Aspekt.
Ja, genau.
Weil es ist leichter, Menschen auszubeuten, die sich selber für nicht gut genug für eine Mehrheitsgesellschaft erachten, weil sie verinnerlicht haben, was ihnen gespiegelt wird.
Also es werden bestimmte Ziele vorgestellt, die man erreichen soll im Laufe eines Lebens, sei es halt Kinder kriegen oder irgendwie einen bestimmten wirtschaftlichen Status erreichen oder eben ein bestimmtes Aussehen, dünn werden oder ein bestimmtes Haar haben oder eben nicht haben. Und ich glaube, das funktioniert wie ein Hamsterrad. Weil wir so sehr damit beschäftigt sind, diese Ziele, die ganz oft gar nicht erreichbar sind, zu erreichen, dass wir uns in diesem Kampf völlig dass wir uns selbst aus den Augen verlieren. Und das macht das natürlich leichter, also die Ausbeutungsmechanismen funktionieren dementsprechend leichter dadurch.
Naomi Klein hat das schön formuliert in einem Bild. Sie hat gesagt, wer die ganze Zeit damit beschäftigt ist, auf dem Stepper zu laufen, der hat keine Kraft in den Beinen mehr, um eine Revolution zu starten. Und das ist im Grunde eine interessante Verhandlung des Konzepts des Nichtgenügens. Also wenn die ganze Zeit Ideale hergestellt werden, die so idealtypisch überhöht sind, dass sie nicht erreicht werden können, und alle damit beschäftigt sind, diese Ideale zu erreichen, sind natürlich ihre ganzen Ressourcen gebunden, ihr eigenes ungenügend auszugleichen, wodurch sie keine Kräfte mehr haben, für sich selbst zu sorgen oder für ihre Gruppe zu sorgen oder andere solidarische Kämpfe zu leisten. So, das ist natürlich ein extrem wirksames Instrument auch der Ausbeutung und der Unterdrückung. Aber ich finde einen zweiten Aspekt ja noch spannender, dass man das ewige Ungenügend, was einem dann eben gespiegelt wird, dann nochmal kommerziell ausgenutzt werden kann, indem dann Sachen verkauft werden, die dieses Ungenügend ausgleichen sollen. Respektive die ganze Anti-Aging-Industrie, Kosmetik, chirurgische Eingriffe, die ganze Sportindustrie, natürlich die Mode. Und ich wollte euch fragen, wie glaubt ihr, ist es möglich, trotz der Prägung, die uns die ganze Zeit umgibt, also Normen, Sozialisierung, idealtypische Versionen von Körpern, aus diesem Hamsterrad rauszukommen und sich wieder auf sich selbst besinnen zu können, beziehungsweise auch einen solidarischen Kampf in der Gruppe leisten zu können für die Personen, die mit betroffen sind von diesen Ungenügendheitserzählungen sozusagen.
Hui. Nichts leichter als diese Frage zu beantworten.
Wie können wir die
Welt? Das wäre der Punkt. Also wenn es so einfach wäre, würde es ja nicht um irgendwie so große Ismen gehen wie Kapitalismus und Rassismus und so weiter. Ich glaube aber schon, also ich fand, es gibt die YouTuberin ContraPoints, die finde ich da einen ganz guten Punkt macht, die ist ganz toll. Und sie sagt, also sie spricht auch davon, von ihrem eigenen Begehren so schön zu sein und so weiter. Und sie macht das in so einem Video, wo sie auch sich schminkt und so weiter und viel darüber erzählt und das ein bisschen Beauty-YouTuber-mäßig inszeniert. Und sie sagt, dass also diese ganz, also zu wissen und zu analysieren, so welche zum Beispiel, wie rassistisch die Industrie ist und wie das alles funktioniert, also die rassistischen Normen und die kapitalistischen Normen und die sexistischen Normen, die auf uns einwirken und das alles intellektuell zu erfassen, kann uns nicht wirklich dabei helfen, unser Begehren zu verändern, genau diesen Normen zu entsprechen, aber wir können dazu motiviert sein, die Gesellschaft zu verändern. Und wenn sich die Gesellschaft verändert, dann kann sich auch unser Begehren verändern, weil das Begehren ja quasi entsteht als etwas, das wir nicht so leicht steuern können. Also man kann nicht einfach sagen, heute höre ich auf, schön sein zu wollen sozusagen. Also vielleicht, es gibt sicher Menschen, die da irgendwie eine stärkere Widerständigkeit haben. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Andererseits glaube ich, es gibt immer auch einen individuellen Spielraum, der solidarisch sein kann. Und man kann schon auch aufgrund dieser Auseinandersetzung motiviert sein, dazu sich zu fragen, okay, worin stecke ich meine Ressourcen und wie solidarisch ist das eigentlich und was bedeutet das im Gesehenwerden? Also wie werde ich von anderen gesehen und was löst das aus und wie funktioniert dieser Kreislauf? Und ich glaube, da funktionieren unterschiedliche Privilegien auch sehr unterschiedlich. Also wenn wir Frauen, die eine sehr starke Öffentlichkeit haben, anschauen oder die irgendwie prominente Frauen und so weiter, die haben natürlich auch mehr Macht, Schönheitsideale zu beeinflussen und so weiter. Und da ist es vielleicht auch schwieriger, mit Normen zu brechen, aber gleichzeitig würde es auch mehr bewirken können, wenn sie vielleicht auch bestimmte Sachen nicht mitmachen oder so. Und ich glaube jetzt, um so zu sich zu kommen, ist diese intellektuelle Auseinandersetzung, glaube ich, wichtig oder zumindest diese theoretische. Und sich einfach zu fragen, welche Ressourcen stecken da drin und ja, vielleicht möchte man sie anders nutzen als nur da.
Ja. Ich hatte letztens eine Kolumne geschrieben über genau dieses Thema, welche Verantwortung da prominente Frauen eine Rolle spielen bei der Normalisierung von Schönheitseingriffen oder kosmetischen. Und ich hatte tatsächlich auch gefordert, dass das weniger werden soll, damit das weniger normalisiert wird. Mhm. Weil das ist ja, also als du das beschrieben hast, gerade eben in deiner Frage, musste ich auch daran denken, dass Menschen ja auch erst, wenn andere Menschen dazu beschämen, überhaupt bestimmten Normen entsprechend auszusehen und sie wiederum dann beschämen, wenn sie zu sehr danach aussehen. Mhm. Also sie sollen sich Gedanken machen, dass sie schön aussehen sollen, aber bitte soll diese Mühe nicht von außen sichtbar sein. Mhm. Und diese ganze Arbeit, die sie dafür leisten und das ganze Geld, das sie dafür ausgeben und die ganzen Arbeitsstunden, das dafür vergeudet wird, um das Geld zusammenzukratzen für diese Eingriffe. Also das soll bitte alles nicht gesehen werden. Wir wollen uns nicht davon stören lassen.
Und das Ergebnis soll auch ganz natürlich aussehen.
Ja, genau. Das ist ja auch dieses natürlich. Ja. Was ist natürlich?
Ja.
Also genau. Und unter natürlich wird ja auch eben diese Norm verstanden. Also es sind eigentlich Mittelstandsnormen. Du sollst dir nicht die Nägel, also keine Nägelprothesen haben, du sollst irgendwie nicht eine Knopfnase haben und alles, was dann halt irgendwie so ein bisschen als markant gilt oder ein bisschen glamourös gilt, ist dann eben nicht natürlich und wird dann sofort abgewertet, weil das entweder mit Migration oder mit einer bestimmten Klassenherkunft in Verbindung gebracht wird. Ich hatte auf jeden Fall diese Forderung auch ausgesprochen in der Kolumne und daraufhin hat mein Freund Frederik Müller mit einem Blogartikel reagiert. Fred ist trans und denkt auch viel zu dem Thema Transgeschlechtlichkeit nach. Und natürlich hat er dann halt eben dieses diese sehr wichtige Perspektive eingebracht, dass eben für transgeschlechtliche Personen nicht die gleichen Maßstäbe gelten wie für cisgeschlechtliche Personen. Und sie werden ja eigentlich gesellschaftlich schon dazu genötigt, ganz oft bestimmten Eingriffen, sich bestimmten Eingriffen zu unterziehen. Und das war mir eigentlich schon klar, als ich diese Kolumne geschrieben habe. Und dennoch habe ich halt immer noch gedacht, eigentlich geht es um Lady Gaga und Meghan Markle. So. Aber natürlich geht es nicht nur um Lady Gaga und Meghan Markle und was ihre Bilder bei mir auslösen, wenn ich sie auf meiner Timeline sehe, makellos und symmetrisch, sondern auch um die alltägliche Realität von mehrfach marginalisierten Personen. Ich meine, es gibt einen riesen Markt in Asien beispielsweise für Cremes, für Gesichtscremes, die die Hautfarbe aufhellen sollen. Es ist so ein tief verwurzeltes Problem. Und da immer wieder mit Scham zu reagieren und vor allem auch diese, ich glaube, der Kapitalismus bringt uns auch dazu, nicht ich glaube, sondern ist so, bringt uns auch dazu, dass wir tatsächlich auch sehr, sehr ich-fixiert sind. Das ist ja auch ein großes gesellschaftliches Problem eigentlich hier in Deutschland, dass wir so vereinsamt sind, dass wir so isoliert sind unter dem Deckmantel von Individualismus so oder Freiheit. So. Und da fehlt es uns, miteinander verbunden zu fühlen. Und das spielt auch eine sehr große Rolle in diesen ganzen Auseinandersetzungen. Und ich glaube, das muss irgendwie überwunden werden. Selbst wenn es um Schönheit geht, muss eben eine neue Kultur geschaffen werden, irgendwie, dass wir uns wieder miteinander verbunden fühlen.
Ich finde das einen sehr spannenden Punkt, weil ein Grundaspekt ist ja die Bewertung von Körpern und die Bewertung im Sinne von tatsächlich ein ökonomischer Wert. Und in einer traditionellen Logik war sehr lange die Bewertung des Frauenkörpers zusammenhängend mit ihrer Attraktivität, mit ihrer vulgär ausgesprochenen Fuckability, mit ihrer Fähigkeit, Kinder zu bekommen. Also alles alte, traditionelle, aber eben obsolete Geschlechternormen, die patriarchal geprägt etabliert worden sind. Und damit einhergehend eben eine ganze Industrie, die sagt, eine Frau ist nur dann richtig, valide, darf stattfinden, darf existieren, hat eine Legitimation, wenn sie diesen Grad an Fuckability erreicht hat oder wenn sie eben begehrenswert ist, weil sie damit sozusagen ihren Auftrag in der Gesellschaft erfolgreich erfüllt hat und nicht aus der Reihe getanzt ist, wie es eben Anne Carol Rahmer macht oder eben andere Frauen in der Geschichte, die sich nicht diesem neoliberalen Dispositiv der Selbstbewertung unterordnen wollten. Und wenn du sagst, es braucht mehr Liebe, sozusagen eine humanistische Annäherung, dann braucht es ja die Erkenntnis, die notwendige eben Menschen und vor allem ihre Körper und insbesondere eben Frauen, weil sie diesbezüglich besonders betroffen sind, nicht in Bewertungslogiken, in neoliberal geprägte Bewertungslogiken einrasten zu wollen, sondern zu verstehen, dass wir alle erstmal natürliche Körper sind, die existieren, die einfach den Fehler begehen, auf dieser Erde zu wandeln, in verschiedenen Formen, mit verschiedenem Aussehen. Jetzt ist natürlich die Gretchenfrage, wie kriegen wir diese Entprogrammierung einer Bewertungslogik der Menschen in nützlich, nicht nützlich, in richtig, falsch hin, diese Entprogrammierung, die unseren Blick wieder hinlenkt zu einer Gleichberechtigung aller Körper, die dieser Blick fängt, dieser Blick einfängt. Und ich möchte erinnern, die Bilder von Carol Rahmer verhandeln das ja auch eben mit diesen Augen, die überall zu sehen sind. Das sind Augen, die einen anschauen, während man das Bild anschaut und selber in einer Bewertungslogik befindet, sich befindet, während man dieses Bild eben anschaut und diese Augen anschaut. Das bedeutet, unser Blicken ist politisch und ökonomisch und soziologisch geprägt von all den Aspekten, die wir gerade besprochen haben. Wie schaffen wir es, unseren Blick sozusagen wieder auf eine Art humanistisch zu neutralisieren, damit ein Körper, der im öffentlichen Raum wandelt, zwar gesehen werden kann und wahrgenommen werden kann, wenn er das möchte, aber nicht bewertet, nicht angestarrt, nicht angeglotzt wird oder eben dann im Blick herabgewertet wird. Ich weiß, das ist die riesige Frage. Ja. So, wie werden wir alle humanistischer und wie hören wir auf, uns gegenseitig auf den Sack zu gehen? Aber schlecht soll er dazu sein. Aber wie können wir unseren Blick tatsächlich mit Empathie auffüllen und die Bewertung rausnehmen aus dem Blick? Habt ihr.
Ich habe mehrere Assoziationen, aber ich weiß nicht, ob sie so wirklich.
Bitte. hier ist der Raum, genau dafür.
Also, ich glaube, erstmal so ganz, ja, grundsätzlich vielleicht. Also, wenn es jetzt darum geht, welcher Körper, also Normen generell so, sind ja Ideale, darüber hatten wir schon gesprochen, also sowieso unerreichbar. Niemand verkörpert Normen hundertprozentig. Also sie sind sozusagen Maßstäbe, diskursiv verhandelt. Wir verständigen uns darüber, was vermeintlich normal ist, aber niemand entspricht hundertprozentig dem Normalen. Und trotzdem bewerten wir ja nach dieser Logik Körper. Also wir sehen die Abweichung und wir verurteilen die Abweichung. Und es würde schon mal helfen, sozusagen das zu verstehen. Also jeder weicht ab auf die eine oder andere Weise. Und je mehr Menschen, oder das zumindest, also für mich zum Beispiel war es früher, also ich habe mich sehr stark enthaart, weil ich sehr behaart war. Und ich habe immer total verurteilt, wenn Frauen irgendwie ihre Behaarung gezeigt haben, weil ich mir gedacht habe, wie könnt ihr nur? Also ich quäl mich hier rum und ihr traut euch einfach. Und das ist genau der Denkfehler gewesen eigentlich, weil ich quäle mich mit etwas rum und auch wenn ich selber vielleicht jetzt nicht alles wachsen lasse, würde es mir ja helfen, wenn andere Personen sichtbarer werden, die ihre Körperbehaarung zeigen und eben vor allem weiblich gelesene Menschen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt, an dem man umdenken könnte. Also Körper, die vielleicht vermeintlich von der Norm abweichen, tragen eigentlich dazu bei, diese Normen in Frage zu stellen und tragen dazu bei, dass wir vielleicht irgendwann alle mehr Kreativität zulassen können mit unseren Körpern und nicht nach einem Ideal streben, das sowieso unerreichbar ist, sondern mehr Gestaltungsspielraum haben und auch wenn wir selber nicht genau auf die gleiche Art und Weise unsere Körper gestalten oder anders aussehen und so weiter, würde das eigentlich viel mehr Vielfalt zulassen, ein Körper, der vielleicht abweicht, einfach erstmal zu begrüßen, statt ihn abzuwerten, so, weil es auch im sich gegenseitig anschauen helfen könnte. So. Mhm.
Ich möchte mit einer Anekdote anfangen. Ich habe mir vor ein paar Monaten Botox machen lassen und das Wartezimmer ist richtig krass, weil sich Menschen da halt eben ganz viel über Körper unterhalten und ich war. Also ich ging da raus und dachte, krass, also das war das erste Mal, dass ich mir das machen lassen habe und das war aber nicht das erste Mal, dass ich mich in einem solchen Kontext befunden habe, weil früher habe ich mir auch die Körperhaare entfernen lassen und da bist du auch Frauen begegnet oder Friseursalons begegnest du halt immer wieder, aber da ging es ganz konkret eben um Schönheitsideale und in einem Gespräch hat eine Mutter geschildert, dass sie selbst sehr stark behaart war und sich das alles weglasern lassen hat. Aber Haarentfernung mit Laser geht erst ab dem 18. Lebensjahr und sie hat eine Tochter, die ist noch nicht volljährig und das macht wohl gar keinen Sinn, weil die dann halt wiederkommen, die Haare, und deshalb muss die wohl warten, bis sie 18 ist und sie ist sehr stark behaart und genau wie die Mutter sagt, sie kam nach mir irgendwie so, also die ist ja genauso behaart wie ich und die hat wirklich drunter gelitten, die Mutter, dass die Tochter jetzt auch so war und die gleichen, wahrscheinlich hatte sie ihre eigenen Erinnerungen aus dem Schulhof im Sinn, als sie ihre Tochter begegnete und hat dann erzählt, wie sie die Tochter regelmäßig zur Haarentfernung mit Wachs hinbringt und selbst auf dem Rücken Haare entfernen lässt. Und das ist natürlich für mich eine Foltermethode, ne? Also das ist so schmerzhaft, auch noch im ganzen Körper. Und das wurde dadurch halt natürlich auch weitergegeben. Ich will nicht verurteilen, aber ich verurteile doch schon irgendwie. wirklich, ich will das nicht machen, aber es gelingt mir einfach nicht. Und dann, paar Minuten später, kam eine sehr junge Frau halt, die sehr TikTok-mäßig geschminkt war. Und das war so süß. Die sah aus wie ein Filter. Und wirklich, die hatte halt so eine rote Nasenspitze und so. Ich dachte, ich habe sie so bewundert, ich dachte, geil. Und diese ganzen Frauen haben total krass auf dieses Mädchen reagiert. Und die Mutter, die dann halt gesagt hat, ich bringe meine Tochter zur Haarentfernung mit Wachs, die hat gesagt, aber meine Tochter habe ich auf jeden Fall verboten, sich zu schminken. Sie ist noch zu jung dafür. Und ich dachte, Alter, wenigstens tut es nicht weh. Also ich weiß ganz genau, wie schmerzhaft das ist. Und es ist wirklich in dem Alter auch noch mit diesem Selbstverständnis durch die Gegend zu laufen, muss krass sein. Und dann darfst du dich noch nicht einmal schminken. Und das ist wirklich, also da merkt man irgendwie, welche Wertvorstellungen auch dahinter stecken. Ja. Mhm. Und das wird dann auch von Generation zu Generation weitergegeben. So. Aber wenn wir zurück zu deiner Frage kehren, wie schaffen wir das? Ich glaube, es geht nicht nur um Schönheit, wenn es um die Abwertung von Körpern geht, sondern halt auch insgesamt um die Abwertung von Körpern, die optimalst, also am besten so wirksam wie möglich ausgebeutet werden sollen. Und alles, was sich nicht so gut ausbeuten lässt, erlebt dann eben eine krasse Dämonisierung, eine Stigmatisierung. Und das sind eben Frauenkörper, trans- und cisgeschlechtlich, ganz unabhängig davon. Das sind aber auch kranke Körper, aber das sind auch behinderte Körper. Und ich glaube, das geht nicht nur damit, dass wir uns persönlich im Klaren sind, dass es diese Ausbeutungsmechanismen gibt, sondern müssen auch darüber nachdenken, wie wir dieses System überhaupt überwinden können, aus der diese Ausbeutungsmechanismen hervorgehen. Weil das eine, solange das eine besteht, wird das andere auch bestehen und das sorgt für Kontinuitäten. Mhm.
Okay, also die ökonomische Logik dominiert das soziale Miteinander sozusagen. Und um das soziale Miteinander zu verbessern, müssen wir die ökonomische Logik dahinter ändern, revolutionieren, reformieren, verändern auf jeden Fall, damit Menschen nicht mehr in diesen Bewertungsdispositiven sind. Dann lasst uns zu dem dritten System gehen, den das auch mit betrifft, beziehungsweise der mit reinwirkt, nämlich Politik. Also du hattest ContraPoints gerade zitiert und das Begehren. Das Begehren ist schwer steuerbar, die Libido ist aufgrund ihrer Plastizität ziemlich, individuell ausgelegt. Gleichzeitig gibt es so etwas wie eine Politik des Begehrens, beziehungsweise auch eine Bodypolitik, die Schönheitsmaßstäbe auch auf politischer Ebene mit unbewusst denkt oder auch bewusst verhandelt. Historisch gewachsen aus einer Tradition des Kolonialismus, des Ableismus, also im Sinne von die Befürwortung von nicht behinderten Körpern in einer Gesellschaft, bis heute nach wie vor eine Politik geprägt, die bestimmte Körper oder bestimmte Aussehen favorisiert im Vergleich zu anderen. Was ist dann, was wäre, wenn wir jetzt in einer idealen Welt leben würden und wir sagen, wir möchten nicht mehr, dass Menschen sich schlecht fühlen müssen, dass Mütter ihre Töchter in zu frühem Alter zum Waxing-Studio bringen und ihnen Schmerzen zufügen oder in Kauf nehmen, dass sie Schmerzen haben, damit sie einem bestimmten Ideal entsprechen. Was wäre in einer Welt, in der das nicht eine Norm sein sollte, unser Appell an das politische System, an die politische Kaste in dem Kontext?
Das ist so groß.
Es könnte auch einfach sein, haltet euch aus unseren Körpern raus. Wäre auch schon mal bei 218 Paragraph vielleicht hilfreich. Also es ist ja bemerkenswert, dass in unseren Gesetzestexten es in der Quantität mehr Reglementierungen eines Frauenkörpers gibt, als es Reglementierungen anderer Körper gibt. Kann man jetzt erstmal so feststellen, wertfrei. So, und das ist ja nur ein Aspekt von vielen auf politischer Ebene. Also wenn wir eben über Reproduktionsrechte sprechen, ist das ja ein großer Gewinn, dass das Selbstbestimmungsgesetz jetzt reformiert worden ist, beziehungsweise eben jetzt greift. Aber auch das war ein langer Kampf, für Transpersonen, bis sie dieses Recht auf Selbstbestimmung hatten. Und ein langer, nicht nur politischer Kampf, sondern auch ein langer Erkenntnisprozess in der politischen Kaste, aber auch diskursiv, auch in der Verhandlung der Öffentlichkeit, bis ein Verständnis dafür entstanden ist, wie Geschlecht funktioniert beispielsweise, was die Konstruktion dahinter ist. Also das sind natürlich alles Erkenntnisprozesse, die die öffentliche Verhandlung brauchen, damit sie einsickern können und dann eben sich politisch übersetzen. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Und deswegen tatsächlich jetzt, wenn wir groß denken wollen würden, in Rio Reiser-mäßig, wir sind König von Deutschland oder Königin von Deutschland. Okay, ich sehe schon, Monarchiekritik.
Nur Harry Queens, aber
was wäre dann ein Appell, den wir tatsächlich eben an Regierende richten würden? Oder könnten?
Ja. Also ich merke immer wieder tatsächlich bei solchen Fragen, dass ich eher so dazu tendiere zu sagen, gerechte Löhne und wirklich ganz, ganz viel kommt, also einiges an so ein Problem kommt eben, kommt drauf, also ich kann jetzt den Satz gar nicht bilden, am Ende geht es ganz oft darum, wie Ressourcen verteilt werden und damit meine ich nicht nur Geld eigentlich, sondern halt alles Mögliche, auch Respekt beispielsweise. Und eigentlich auch fundamentale Menschenrechte, auch das sind Ressourcen, an die nicht alle den gleichen Zugriff haben. Und das ist so komplex, dass, also wir sprechen ja gerade gleichzeitig über Wachstum, Fachkräftemangel, Abschiebungen, Schwangerschaftsabbrüchen und das sind alles verschiedene Zweige eines großen Baums eigentlich, das eigentlich dafür da ist, dass, dass eine kleine privilegierte Minderheit noch privilegierter wird, während sehr große Gruppen, die das Ganze überhaupt ermöglichen, immer ärmer werden und immer weiter entrechtet werden. Aber wenn wir uns auf eine bestimmte Sache fokussieren sollten, dann diskutieren wir ja gerade tatsächlich über den Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen und irgendwo anders zu behandeln. Aber was vorgesehen wird, geht, das reicht eigentlich nicht. Das geht nicht weit genug. Es besteht immer noch Beratungszwang anstatt ein Beratungsangebot, was ja auch sinnvoll sein kann. So. Es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, als ich meinen Schwangerschaftsabbruch hatte, dieses Gespräch zu führen, weil ich in Leipzig war und in Ostdeutschland ist es nochmal wieder was anderes, glaube ich, als diese Gespräche in Westdeutschland zu führen, weil ich auch von Horrorgeschichten gehört habe. Und eben davon ausgehen, dass eigentlich jedes Leben lebenswert ist und gleichwertig ist. Ich weiß, das ist alles wieder total abstrakt und nicht irgendwie festgelegt an ein konkretes Beispiel, aber es fällt mir wirklich schwer. Aber nochmal zurück zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche, eben eine komplette Legalisierung, weil das ja auch nicht nur bedeuten würde, dass es um unsere Körper und unsere Entscheidung geht, sondern auch darum, welchen Zwängen und Strafen und Sanktionen bestimmte Körper ausgesetzt werden und deren Aufhebung sozusagen.
Ja, was soll man da noch hinzufügen? Ich finde es, mir geht es auch so, dass ich das Gefühl habe, es ist alles so stark miteinander verbunden. Es ist eigentlich kaum möglich, also hier jetzt es auf irgendwie eine Forderung zu isolieren irgendwie, weil also sowohl die ökonomische Ungleichheit natürlich sich auf Körperbilder auswirkt und Selbstbestimmung und so weiter da wieder mit reinspielt. Und ich habe da auch so, also deswegen, es ist natürlich, gibt es konkrete nächste Schritte, die sinnvoll wären, zum Beispiel eben genau das, was du sagtest, eben mit den Abtreibungen. Aber es ist, es ist dann sozusagen, das wird, glaube ich, nicht oder es sind sozusagen Schritte und es sind Puzzleteile, aber was ist so die eine Forderung, die alles zusammenfasst und gemeinsam adressiert? Das fällt mir auch total schwer.
Vor allem, weil diejenigen, die ganz viel Geld haben, die können ja auch einigermaßen selbstbestimmt leben. Die können ja auch.
Oh ja,
die können
das
ja
ist
auch,
so interessant eigentlich.
Genau, Schwangerschaftsabbrüche sind für sie zum Beispiel viel möglicher als Menschen, die eben kein Geld haben. Oder Zugriff auf Gender-Affirming Care sozusagen ist halt für Menschen mit Geld möglicher als Menschen ohne Geld.
Und
sozusagen.
Das ist ja eigentlich auch diese, also eigentlich ist dieses, ich möchte meinen eigenen Körper zum Beispiel so gestalten, wie ich es möchte oder so. Oder ich möchte mit meinem Körper alles machen, was ich möchte. Ist ja super neoliberal auf eine Art. Also alles optimieren dauernd und seinen Körper bearbeiten, als wäre es so irgendwie ein Objekt auf eine gewisse Art, aber gleichzeitig meins. Also ich bin irgendwie, ja, da irgendwie die handelnde Kraft und das, ich habe letztens so ganz, ganz Mini-Exkurs.
Bitte.
Ich habe letztens eine Reality-Show geschaut, die neu raus ist. Dr. Rick und Dr. Nick, ich weiß nicht, ob das jemand auch gesehen hat, es sind zwei Schönheitschirurgen. Und der eine, also die sprechen sehr viel, es ist mir so aufgefallen, in deren Art zu sprechen und ihre Produkte im Endeffekt zu verkaufen, also ihre Dienstleistungen zu verkaufen, da ging es sehr stark so gegen Bevormundung. Also es hat der eine immer wieder betont, er möchte so, also es war dann auch eine minderjährige Frau dort, die gemobbt wurde wegen ihrer Nase und er hat das versucht irgendwie so zu rechtfertigen, als irgendwie es ist dann, jeder soll das selbst entscheiden dürfen und so weiter. Und das ist ja, also das ist so präsent in dieser Logik und dieser Arzt meinte dann eben auch, er würde seine Wohnung, das war ganz, ganz krass, er würde seine Wohnung extra nicht gemütlich einrichten, weil das, ich finde es ein bisschen weiter, aber es hat alles die gleiche Logik für mich. Also es geht alles um irgendwie krasse Selbstoptimierung und er sagt eben, er will seine Wohnung nicht gemütlich einrichten, weil das würde seinen Arbeitsdrive stören, wenn er dann ja mal zur Ruhe kommen könnte am Abend. Hä? Also ja, die waren so total wirklich.
Wer kennt's nicht?
Aber er hat dann halt auch immer wieder diese Schönheitseingriffe mit diesem Kampf gegen Bevormundung argumentiert. Und ich fand das so interessant, weil das sind Eingriffe in den Körper. Und da, sobald es um viel Geld geht und um eine riesige Industrie, die davon profitiert, sollen wir alle so viel tun wie möglich und so viel Freiheit haben wie möglich. Also alle möglichen zur Verfügung stehenden Maßnahmen und so weiter ergreifen können. Und da sozusagen ist Selbstbestimmung, dann wird dann groß geschrieben. Sie ist natürlich auch nicht ganz selbstbestimmt, weil man kann seinen Körper ja nicht wie ein Objekt behandeln und trimmen und so weiter. Aber ich fand das super interessant. Dann ich musste sofort an die Abtreibungsdiskussion denken, absurderweise, weil er immer wieder diese Bevormundung thematisiert hat gegenüber den Körpern. Und deswegen, also es ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise ist es sehr präsent, aber gleichzeitig ist es dann im feministischen Kampf wirklich ein Gegenstand des Kampfes, der immer noch geführt wird, der schon seit so vielen Jahrzehnten geführt wurde von Generationen Frauenbewegungen vor uns und da ist es dann immer noch irgendwie zu verhandeln. Also ja, sorry.
Das gegen die Bevormundung ist auch total interessant, weil das ist dann halt gegen die Bevormundung, außer die Bevormundung kommt von uns. wenn es halt darum geht, also ich hatte ja gerade eben gesagt, ich habe mir Botox machen lassen und das war im Rahmen eines Workshops und das war irgendwie ein Sechstel von dem normalen Preis oder so, weil ein Arzt anderen ÄrztInnen beibringen sollte, wie man das macht und dann legt man sich hin und Menschen, die das nicht wissen, die das noch gar nicht gemacht haben, machen das und das habe ich mir tatsächlich gegönnt, so. Und bevor ich da war, wurde ich halt von einer Freundin darüber informiert, dass es das jetzt gibt als Angebot. Das ist wohl total oft in der Stadt, in der ich wohne. In Fünf-Sterne-Hotels gibt es eben diese Workshops und dann kann man da halt sehr günstig sich halt Sachen machen lassen. Und es waren 2 Tage, Tag 1 Botox, Tag 2 Mesotherapie und Füllungen, genau, so heißt das, Füllungen. Und die Person, die das Ganze koordiniert, mit der habe ich dann hin und her geschrieben, die wollte ein Video von meinem Gesicht sehen, wo ich halt sowas mache, damit sie meine Falten sehen kann und so. Und das habe ich ihr geschickt und dann habe ich gesagt, ich wäre sehr gerne nur am Tag 1 beim Botox dabei. Und dann hat sie mir gesagt, aber warum? Ihre Lippen sind zu dünn und ihr Kinn ist zu kurz. Und ich so, also... Du bist hässlich, du brauchst das. Mhm. Warum kommst du nicht auch am zweiten Tag? Und also ich war so wütend. Ich hätte mich mit ihr anlegen können, wenn meine Freundin nicht dazwischen wäre, weil die geht da halt regelmäßig hin und das will ich ihr auch nicht verbocken jetzt irgendwie, dass sie mir die Nummer gibt und ich dann halt Stress habe mit diesen Menschen. Aber genau, also unter dem Deckmantel von Selbstbestimmung ist eigentlich so ein Angriff auf deinen Körper, in dem du wirst ja überzeugt, du bist hässlich. Mhm. Und hässlich heißt ja nicht, das ist ja irgendwie nichts Neutrales, das ist ja kein Thema, für das wir uns zu schade sein sollten, darüber nachzudenken, uns damit zu beschäftigen, ach, so oberflächlich und so, I don't know, von dieser Welt. Aber das ist wirklich ein regelrechter Angriff auf deinen Körper und ein Versuch, dass du dich so sehr wie möglich verachten sollst, dass du dich die ganze Zeit mit diesen Fragen beschäftigen sollst, wie kann ich mich irgendwie noch besser optimieren und noch schöner werden und noch was weiß ich sonst noch was, begehrenswerter werden, so dass sie eben am Ende sich davon ein gutes Leben ermöglichen können. Und das nochmal auf dieser Weise zu erleben in meinem 39. Lebensjahr als feministische Autorin, das war so eine krasse Erfahrung, wo ich dachte, okay, shit, also weil das beleidigt dich ja auch total, ne? Also das geht dir schon unter die Haut, muss ich sagen. So, dein Kinn ist zu kurz. Was? Du brauchst das, hä? Also was heißt brauchen? Das ist etwas, was mir Freude machen soll, im besten Fall, wenn das jetzt nicht irgendwie totale, keine Ahnung, was sind, die mir irgendwie ein komplett asymmetrisches Gesicht machen am Ende, dass ich das bereue oder so, aber ja. Also dieses Brauchen, als hätte ich einen Autounfall und mit einem und wäre da halt mit einem komplett verformten Gesicht rausgekommen, das fand ich total krass.
Das ist ja sehr veranschaulicht, eure beiden Erzählungen für einerseits the Third Wave Feminism, der einhergeht mit der Vorstellung eines wahrhaftig freien Feminismus, der erst dann wahrhaftig frei ist, wenn er auch den Menschen das Recht auf Autodestruktives zugesteht. Also sagt, es ist erst wahrhaftig frei für uns alle, wenn man auch sagt, es ist dann auch ihr gutes Recht, dann alle Eingriffe zum Beispiel vorzunehmen oder Schmerzen sich zufügen zu lassen. Und das ist natürlich ein wundervoller Trick aus der neoliberalen Zauberkiste. Etwas, das eben auch dogmatisch auferlegt worden ist, als eine selbstbestimmte, emanzipierte Entscheidung zu präsentieren und dann die Kritiker Lügen zu strafen oder die Kritiker dann, die sagen, aber auch das ist eine Form von Unterdrückung, dann vorzuwerfen, naja, dann seid ihr keine richtigen Feministen, weil ihr würdet ja den Frauen damit absprechen, selbstbestimmt für sich selbst zu entscheiden, etwas an ihrem Körper zu verändern. Gleichwohl das eben auch bestimmten Optimierungslogiken unterworfen ist und schlussendlich die Unterdrückungsverhältnisse dann wieder reproduziert werden. Jetzt finde ich das aber in Knackpunkten interessanten, weil wir ja einen Unterschied machen müssen zwischen individuellem Verhalten und systemischen Dynamiken und der Gewalt sozusagen einer Struktur, die das bedingt. Weil im Umkehrschluss darf die Reaktion nicht sein, dass dann einzelne Frauen kritisiert werden, öffentlich geschämt oder öffentlich desavouiert, weil sie im Grunde ja dann auch nur Produkt der Umstände in dem Moment sind und auch nur den Logiken selbst folgen, denen wir alle mehr oder weniger in irgendeiner Form stärker oder weniger stark unterworfen sind. Jetzt ist, warum ich sage, das ist ein Knackpunkt, ihr hattet vornehmlich über das Aufbrechen von Körperbildern in der Öffentlichkeit gesprochen. Ich habe das gelesen als die Notwendigkeit zum Beispiel auch von Vorbildern oder von der Sichtbarmachung anderer Körperbilder, anderer, um neue Ideale zu schaffen, die keine Ideale mehr sind, sondern Normalitäten. Also weg von den normtypischen Abziehbildern hin zu einer Selbstverständlichkeit der Körper. Damit wir das hinkriegen und damit sozusagen eine Selbstverständlichkeit in der Sichtbarkeit unterschiedlicher Körperformen, unterschiedlicher Ästhetiken und Optiken, unterschiedlicher Styles möglich ist, müssen wir das nichtsdestotrotz aber adressieren. Wie kriegen wir das hin, dass wir wohldosierte Kritik üben können an Schönheitsidealen, die propagiert werden? Wir können zum Beispiel sagen, was die Kardashians präsentieren, ist suboptimal, weil es Menschen in einen bestimmten Zwang gibt oder bringt. ohne einzelne Personen dafür zu kritisieren, dass sie selber auch nur in Anführungszeichen Opfer dieser Umstände sind und auch nur sich so verhalten, wie sie sich eben verhalten, weil die Dynamiken um sie herum so sind, wie sie sind. Ich finde das immer schwer, weil absolut, ich möchte das für das eine kämpfen, ja, aber ich will zum Beispiel deiner Freundin, die jetzt dann regelmäßig zu den Ärzten geht, dann nicht einen Vorwurf machen und sagen, du bist nicht feministisch, weil du das und jenes machst.
Das sowieso.
Ja.
Das wäre auch kontraproduktiv. Ich glaube, wir müssen den Fokus einfach ein bisschen von den Personen schieben, auf die Strukturen lenken. Meine Freundin, am Beispiel zu bleiben, lässt das ja nicht aus freien Stücken machen, sondern sie steht auf der Bühne, sie ist Sängerin und sie sagt, wenn sie ein bisschen zunimmt und wenn sie dann halt nicht so jung aussieht, wie sie mit Botox das tut, keine Gigs mehr bekommt. So. Und dann kann man ja auch sagen, dass eben diese Live-Musikindustrie, wenn, keine Ahnung, oder Popkultur oder so, dass wenn wir den Fokus darauf legen, können wir dann sagen, dass bestimmte Körper, die eben nicht dünn genug oder nicht faltenlos genug aussehen, denen das einfach nicht ermöglicht wird zu arbeiten. So. Oder einfach um ein anderes Beispiel zu nennen, ein Freund von mir hat beispielsweise erzählt, dass eine Frau, die er kennt, sich irgendwie auch Eingriffe machen lassen hat und dann halt den Job bekommen hat, den er eigentlich wollte. So, und das war dann halt für ihn die Erklärung, sie wurde dafür belohnt, dass sie diese Eingriffe machen lassen hat, anstatt zu sagen, sie hat den Job bis dahin nicht bekommen und wurde quasi durch das System dazu genötigt, um überhaupt arbeiten zu können oder um überhaupt respektvoll behandelt zu werden. Ich glaube, wenn wir den Fokus dann eben auf diese Strukturen lenken, in unserem alltäglichen Denken und Sprechen, damit ist schon viel gewonnen.
Ein sehr gutes Stichwort war jetzt auch eben Medien im Allgemeinen, also Influencer-Kultur auf der einen Seite, soziale Medien, aber auch Medien wie Reality-TV-Sendungen, Shows. Ein Klassiker ist natürlich Germany's Next Topmodel, was, glaube ich, all unsere Körperbilder für Jahre abgefuckt hat, so ein bisschen. Ja. Ich sehe jetzt auch immer Kompilationen von Boulevard-Headlines über Britney Spears und Christina Aguilera aus den 2000er Jahren, oder Kate Winslet, wo sie als viel zu dick beschrieben worden sind oder ihnen Interviewfragen gestellt wird in Bezug auf ihre Körperform, die es so klingen lässt, als sei sie mehrgewichtig und als sei das absolut nicht in Ordnung, dass sie aussieht, wie sie aussieht als 18, 19, 20-jähriges Mädchen. Welche Verantwortung seht ihr insbesondere, und das ist so schwierig, weil das Mediensystem natürlich hochgradig abhängig ist von ökonomischen Logiken, selbstverständlich, und total. Deswegen sehr schwer sich raustrennen lässt, aber welche Ethik sozusagen, welche Medienethik könnten wir ansetzen in Bezug auf die Verhandlung von Frauenkörpern oder Körpern im Allgemeinen, auch im Hinblick auf Körperbilder und körperdysmorphe Entwicklungen bei jungen Mädchen, die viel Social Media benutzen, viel TikTok benutzen oder eben sehr viel Formate konsumieren, in denen bestimmte Körperbilder validiert werden und gelobt werden.
Also jetzt im Hinblick auf Social Media oder vor allem auf Berichterstattung und
Ich würde tatsächlich, die Dynamiken sind bei beiden unterschiedlich, weil bei Social Media noch eine algorithmisierte Favorisierung von bestimmten Körpernormen und Idealen eintritt, die ja dann monetarisiert wird und da noch eine Bewertungskultur nochmal anders stattfindet. Ich finde aber quasi in der visuellen Ausgesetztsein, also in dem Medienmenü, was ein junges Mädchen täglich zur Verfügung gestellt bekommt, ist das, glaube ich, ziemlich analog, ob diese Körperbilder jetzt aus Reality-TV-Shows stammen oder Keeping Up with the Kardashians oder so, oder eben verlängert sozusagen sozialmedial stattfinden. Deswegen erlaubt mir das gerne zusammenzupacken, mhm, aber macht, ja, wenn ihr dann einen Unterschied macht, auch gerne einen Unterschied.
Nee, ich glaube tatsächlich auch, dass es, also das, was du zuletzt genannt hast, ja irgendwie an Relevanz gewinnt, vor allem für junge Frauen oder Menschen. Ich finde das so interessant, dass irgendwie das offenere Sprechen über Eingriffe einerseits irgendwie zu mehr Transparenz geführt hat, andererseits auch zu so einer Art Inspiration. Also mehr Menschen können sozusagen analysieren und verstehen, was wo gemacht wurde, und können dadurch auch vielleicht besser sozusagen für sich konkrete Wünsche formulieren, Ähnliches machen zu lassen und so weiter. Aber gleichzeitig ist es halt, ich finde es immer so schwierig, weil ich, wie soll ich sagen, also würde jetzt, also wie soll ich sagen, also Selbstgestaltung, Körpergestaltung, ich weiß nicht, ob man immer so super starke Grenzen ziehen muss zu klassischer Chirurgie, vielleicht jetzt ein bisschen Hot Take, aber also ich verstehe, dass es gibt Unterschiede und es sind stärkere Eingriffe in den Körper, es ist teurer, es bedeutet viel mehr Ressourcen, es ist viel mehr Risiko und so weiter. Ich glaube, es wäre aber wichtig, überhaupt mal alle Schönheitshandlungen als Schönheitshandlungen anzuerkennen, mhm, auch die wir so selbstverständlich nehmen. Also jeder Mensch gestaltet auf die eine oder andere Weise seinen Körper und es gibt extreme Formen und ich glaube, dass die auch sehr stark auf junge Menschen wirken. Die haben aber auch schon gewirkt, als ich jung war und Jeremy's Next Topmodel geschaut habe und so weiter. Also auch da wurde das irgendwie schon vermittelt. Und wenn das alles wegfallen würde, so, dann hätten wir wieder diese natürliche Vorstellung. Und die ist ja auch schon wieder mit Machtstrukturen verbunden. Also wer hat sozusagen mit wenig Bearbeitung seines Körpers einen normschönen Körper und wer muss sozusagen viel dafür tun, um normschön angesehen zu werden, und diese Machtstrukturen, die werden da sein sozusagen. Also ich finde, das spielt auch immer mit rein, wenn man sich fragt, was soll verboten werden, was soll nicht mehr zugänglich gemacht werden. Ich glaube, dass es trotzdem vielleicht auch mehr ein stärkeres Nachdenken über Restriktionen braucht. Vor allem habe ich das Gefühl, dass weibliche Körper einfach auf eine Art und Weise kommentiert werden. Also auch wenn sie prominent sind, die schon sehr, sehr objektifizierend ist. Und ja, das könnte auch aufhören. Also es gibt ja immer so diesen Leitsatz, alles, was man nicht innerhalb von 5 Minuten ändern kann, sozusagen, soll man nicht kommentieren. Das klingt so ein bisschen, also wenn jemand irgendwie was im Zahn hängen hat oder so weiter, und das finde ich irgendwie erstmal einen guten Leitsatz, aber es ist unrealistisch, es in Medienlogik zu übersetzen, weil es einfach nicht funktionieren wird, weil es, genau, über die Beschämung, darüber hatten wir schon gesprochen, funktioniert es ja gerade. Also das ist das, was man sehen will, auf eine Art und Weise auch irgendwie. Und das ist das Traurige daran, weil man sich daran orientiert. Also gerade als junger Mensch orientiert man sich daran, wer wird für was beschämt, leider auch. Und das irgendwie zu unterbinden, ist, glaube ich, total schwierig. Also ich wüsste irgendwie nicht, wie, aber natürlich gibt es jetzt auch Überlegungen mit Filtern und so weiter, die weniger zugänglich zu machen für junge Nutzerinnen und so. Und ich glaube, sowas ist schon mal ganz gut, aber wird es die großen Probleme lösen? Ich glaube nicht, leider. Also.
Ja, also ich weiß es auch nicht, weil es gibt ja, ich meine, wir wissen ja auch, dass Vorbilder bei Kindern irgendwie schon positiv auswirken, aber wir wissen gleichzeitig auch, dass Menschen, die als schön gelten, irgendwie mehr positive Gedanken und Gefühle auslösen, mehr als vertrauenswürdig und mehr als gute Menschen sozusagen betrachtet werden, und dementsprechend wollen Menschen auch schöne Menschen auf dem Bildschirm sehen. Und da stimme ich dir zu, dass das auch eine Ressource ist am Ende und weiterhin zu Ausschlüssen führen würde. I don't know. Meintest du vielleicht, wie man mit Medien, mit einer konkreten medialen Strategie zu mehr Normalisierung verschiedener Körper führen könnte? Oder also mit mehr Diversität vielleicht irgendwie in die Richtung?
Die Frage nach der Medienethik war eher nach der Verantwortung und nach dem Bewusstsein der Verantwortenden. Also insgesamt, welche Körper werden gezeigt, werden verhandelt, werden thematisiert. Natürlich ist eine Diversifizierung des Abgebildeten notwendig, darf aber nicht in die Falle tappen, zu
zu glauben, dass die Probleme durch eine reine Sichtbarmachung gelöst werden, weil dann wären wir wieder in den so Privatfernseher Fernsehen Diversity Logiken von 2018, 19, dass sie sagen, hey, wir haben auch eine schwarze Person jetzt auf der Bühne, Problem gelöst, so, weil es natürlich sozusagen die das behauptet, das Problem gelöst zu haben, indem nur ein Symptom geheilt worden ist, nämlich zu viel Homogenität oder zu viel eben stereotypische Darstellungen im, insbesondere jetzt im deutschen Fernsehen oder in Medien im Allgemeinen, in visuellen Medien im Allgemeinen. Das heißt, eine Diversifizierung in der Sichtbarkeit ist notwendig, aber ist nicht sozusagen das Ziel, das erreicht werden muss, sondern es ist nur ein Mittel von vielen. Das Ziel, das erreicht werden soll, ist eine Selbstverständlichkeit der Abbildung einer Wirklichkeit, die heterogen ist. Die Körper sind heterogen, die Menschen sind unterschiedlich und diese Unterschiedlichkeit wird eben aufgrund von Dynamiken wie eben der Favorisierung eurozentrischer Schönheitsideale oder in Social Media aufgrund von Algorithmen verzerrt und eben in eine bestimmte Richtung gelenkt. Die Frage nach der Medienethik ist vielleicht ja auch besser aufgehoben natürlich bei nicht kapitalistisch oder zumindest ökonomisch orientierten Sender und Sendestrukturen. Das heißt, wir müssten dann eher in den Bereich der Öffentlich-Rechtlichen gehen oder dann nochmal im journalistischen Bereich in die Medienethik mehr gehen. Deswegen machen wir mal einen Pin an der Stelle und haben Vertrauen darauf, dass ProSieben irgendwann mal aufhört, so ein teuflischer Sender zu sein. und RTL auch. Aber das führt mich zum letzten Feld sozusagen, in welchem ich mit euch über die Verhandlung der Frauenkörper sprechen möchte. Wir haben die Ökonomie besprochen, wir haben die Politik besprochen und die Medien. Und das letzte Feld wäre die Kunst. Welche Verantwortung hat nochmal die Kunst, haben KünstlerInnen, neue Bilder zu schaffen und neue oder Normschönheiten aufzubrechen durch Subversion oder durchs Konterkarieren oder durch Kritik oder durch andere ästhetische Verhandlungen, die uns erlauben, neue ästhetische Bewertungen nicht nur aktiv zu denken, sondern auch unbewusst plötzlich zu verinnerlichen, um dann die Unterschiede zwischen hässlich und schön nicht mehr auf die Art zu praktizieren, wie wir es sonst eben machen, qua Gewohnheit und qua Sozialisierung. Also was wäre euer Ansatz in Bezug auf die künstlerische Verhandlung der Körperpolitik? Ich kann auch Sibel ansprechen und
Also das Schöne an Kunst ist ja, dass man durch Kunst nicht nur das erzählen kann, was ist, sondern auch das, was sein könnte. Und das bietet sehr viele Möglichkeiten für Visionen, für Fragen, wie in was für einer Welt wir leben wollen. Und eigentlich ist das großartig. Und ich glaube eigentlich, dass KünstlerInnen, also Kunstschaffende, da eigentlich auch im Großen und Ganzen mit dieser Verantwortung auch bewusst umgehen, also verantwortungsbewusst umgehen einigermaßen. Und ja, eigentlich alles gut hat sich das jetzt so angehört, ne? Es ist eigentlich alles gut. Eigentlich kann man nichts hinzufügen. Also ich glaube, bei der Kunst spielen auch so ähnliche Mechanismen eine Rolle wie bei den Medien beispielsweise. Jetzt nicht zwingend eins zu eins zu übersetzen, weil du hast ja angesprochen, Kardashians und so weiter, also es gibt ja in dieser medialen Welt bestimmte Körper, die total skandalisiert werden, so mit Reality-Shows oder eben mit Programmen wie Germany's Next Topmodel. Und die Personen, die eben so, also die Körper, die so skandalisiert werden, werden nie dazu kommen, die Tagesschau zu moderieren. So. also irgendetwas mit Respekt und Anstand zu tun hat. Das wird ihnen nicht gegeben. Mhm. So. Und ich weiß nicht, ob es auch darum geht, zu fordern, dass sich das jetzt ändern soll, weil das Ziel ja im Großen und Ganzen ist, dass Menschen sich gar nicht dazu genötigt fühlen sollen, den Körper so zu modifizieren und Körper irgendwie eben diese Bedeutung, denen zugeschrieben wird, auf einer Weise verlieren. Ich glaube, da kann man mit Kunst auch sehr viel erreichen, indem man die Grenzen dessen, was heute möglich ist, neu definieren kann. Mhm. Und aufzeigen kann eben, was ich am Anfang gesagt habe, was möglich wäre. Mhm. Und natürlich, Gesellschaftskritik ist super wichtig. Und darüber hinaus finde ich das eben nochmal diese Ebene zu zeigen, das ist ja das Schöne daran, auch in Romanen beispielsweise, dass Menschen andere Narrative hervorbringen können und andere Erzählungen verbreiten können, die uns irgendwie stärker machen, die uns hoffnungsvoller stimmen und die uns irgendwo auch verbinden tatsächlich miteinander und Visionen entwickeln, wie wir besser mit dieser Welt und miteinander umgehen könnten. Und das fände ich super wichtig. Mhm.
Kontrolliertes gemeinsames Halluzinieren im Rahmen der Möglichkeiten der Kunst über eine bessere Welt, die anders sein könnte als die, die da ist. Vielleicht wichtig auch die Feststellung, dass eben nichts gegeben ist, auch nichts gottgegeben, nichts festgelegt, auch wenn wir qua Historie manchmal diesem Missverständnis verfallen, dass wir denken, weil es schon immer so war, muss es auch immer so bleiben. Finde ich einen sehr wunderschönen Impuls in der Verantwortung und in der Aufgabe der Kunst. Franziska, magst du das ergänzen?
Es ist sehr ähnlich, aber ich habe auch gerade gedacht, wir haben ja viel darüber gesprochen, über diese Widersprüchlichkeiten, mit denen man konfrontiert ist und die Schwierigkeit, so als Individuum irgendwie da auszusteigen oder damit umzugehen mit widersprüchlichen Schönheitsidealen und so weiter. Und ich glaube, dass die Kunst da etwas eigentlich ermöglicht, was man vielleicht irgendwie in seiner eigenen Körperlichkeit nicht immer schafft, nämlich wirklich eine neue Ästhetik zu schaffen und irgendwie eine Körperlichkeit so durch die Bildhaftigkeit also eigentlich loszulösen von Hässlichkeit und Schönheit, also als Kategorie, sondern erstmal eine Ästhetik zu schaffen. Und das befreit sich ja irgendwie davon. Ich denke halt viel jetzt an so Körperbehaarungskunst, mit der ich mich dann irgendwie doch viel beschäftigt habe. Und also da gibt es auch viel, vor allem Fotografie oder eben Collagen, die so teilweise gegelte Brusthaare zeigen in Ornamenten und so weiter. Und das ist so, also diese Bildhaftigkeit hat mir persönlich total geholfen, auch meine Behaarung bildhaft zu sehen. Und ich glaube, dass Kunst sowas auch ermöglicht, indem man da einfach einen Schritt weiter geht und wirklich Ästhetiken kreieren kann und die herausfordernd sind. Also gerade gegenüber diesen sehr normierten Schönheitskategorien kann eben auch was passieren in dem Blick auf den eigenen Körper und auf andere Körper. Weil wenn wir sozusagen Körper bildhafter sehen, habe ich den Eindruck, ist es ein anderer Blick, als wenn wir wirklich in diesen hässlich und schön Kategorien denken.
Mhm. Das ist eine wunderschöne Bewertung, weil es auch deutlich macht, dass etymologisch Hässlichkeit von Hass kommt und in der Kunst aber es keinen Anlass gibt, das Gesehene hassen zu müssen, weil es eben eine künstlerische Verhandlung von etwas ist. Es gibt keinen Grund, etwas an und für sich hässlich zu werden. Und das zeigt wiederum die Fiktion unserer ästhetischen Kategorien. Mhm. Die sind natürlich gebaut, die sind konstruiert, genau. Die sind sozial gewachsen. Und vielleicht ist dann eben genau die Kunst der eine Ort, die Schule der Herzensbildung oder der Empfindsamkeit, die uns erlaubt festzustellen, dass das, was wir als schön und als hässlich empfinden, eigentlich auch eben nur moderne Märchen sind oder falsche Selbsterzählungen, die aber eben durch die Mittel der Kunst aufgebrochen werden. Und das hat Carol Rahmer wiederum auch wunderschön in ihren Werken gezeigt, in den Aquarellen insbesondere, wo es eben auch viel um den Frauenkörper geht, auch um die Körperbehaarung. Und das, was wir als obszön oder provokativ oder als Tabubruch wahrnehmen, was in Wirklichkeit das Normalste der Welt war, nämlich ein nackter Frauenkörper. Das wäre der Schlussgedanke für unser wunderschönes Gespräch, das ich wirklich wunderschön fand, auch mit allen ästhetischen Kategorien, die wir gerade besprochen haben. Und ich hoffe, dass wir alle vielleicht zumindest mit einem neuen Impuls in Bezug auf die Auseinandersetzung dessen, was wir eben als positiv validieren oder als auch internalisiert richtig erachten, nochmal hinterfragen. Aber insbesondere, dass natürlich die Systeme gerechter werden in Bezug auf die Menschen, damit eben diese Unterdrückungslogiken auf Basis äußerlicher Aspekte nicht mehr so stark wirken und nicht mehr so symbolisch gewalttätig auf einzelne Menschen und insbesondere auf Frauen, insbesondere auf marginalisierte Frauen, insbesondere auf junge Frauen und insbesondere auf Transpersonen einwirken. Das wäre mein utopischer Wunsch. Ein erster Schritt ist für uns alle vielleicht in die Ausstellung zu gehen und die Bilder dort mit im Herzen nach Hause zu tragen und alles Besprochene weiterzutragen. Bis in die Politik hinein, vielleicht irgendwann. Ich danke von Herzen für dieses sehr reiche, sehr dichte Gespräch über die verschiedenen Verhandlungen des Frauenkörpers im modernen Feminismus. Vielen, vielen Dank für eure Impulse. Ich möchte an der Stelle nochmal die Bücher von diesen beiden Autoren, sorry, wenn ich sage, diese beiden Autoren, als wären sie gar nicht da, also von Sibel und Franziska empfehlen. Weißen Feminismus canceln, warum Feminismus feministischer werden muss und Harry Queen, warum Körperbehaarung politisch ist, wo all die klugen, guten Gedanken, die wir jetzt angerissen haben in der Kürze der Zeit, nochmal in Dichte und Detailreichtum und mit großer Kenntnis ausgearbeitet und ausgeschrieben worden sind. Sie sind da vorne verfügbar. Und ich möchte noch hinweisen auf die nächste Feedback Feminism Veranstaltung, die dann am 9. Januar stattfinden wird, wo wir über intergenerationellen Feminismus sprechen würden und die historische Entwicklung sozusagen des Feminismus und wie wir heute nochmal mit dem Blick der Moderne auf die verschiedenen Phasen des Feminismus blicken. Habe ich irgendwas vergessen? Ich schaue mich so wunderschön erwartungsvoll an. Ihr seid so toll. Vielen, 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 vielen Dank für dieses Gespräch.
Auch für die Moderation vielen Dank. Das war so toll mit dir.
Dankeschön. Vielen Dank. Danke, danke.